Hallo und herzlich willkommen zu The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von De'Longhi. Hier beschäftigen wir uns mit allem rund um das Thema Kaffee. Angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad, der Zubereitung, kulinarischen und aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Markus Schwichtenberg von De'Longhi und ich bin euer Gastgeber. Unser heutiger Gast ist Matthias Hoppenwort, Röster, Mitbegründer der Rösterei und von den Cafés von Hoppenwort und Bloch in Frankfurt am Main. Matthias setzt sich in seiner täglichen Arbeit mit der Qualität und dem Geschmack von Kaffee auseinander und er setzt alles daran, die Aromen verschiedenster Kaffeevarietäten auch in die Tasse zu bekommen. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo.
Matthias, bevor wir zum eigentlichen Thema, nämlich dem Kaffeerösten kommen, gibt es immer drei schnelle Fragen für unsere Gäste, damit wir dich auch ein bisschen besser kennenlernen können. Bist du bereit?
Klar, immer.
Die erste Frage. Was ist deine liebste Kaffeekreation?
Boah, da habt ihr mich direkt. Kreation schon mal nicht, sondern Kaffee pur. Ich trinke tatsächlich die meiste Zeit Kaffee pur. Serviere sonst eigentlich immer Cappuccinos, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich Gästen was serviere. Das ist das, was ich am liebsten mache, was ich als Milchmischgetränk irgendwie bevorzuge. Sonst trinke ich Kaffee pur.
Und was ist der Lieblingsort, um Kaffee zu trinken? Wo trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
Das ist auch ein schwieriges Thema, weil ich tatsächlich, also wenn man Espresso trinkt, trinkt man ja on the run. Also auf der Straße wäre dann quasi die richtige Antwort. Aber es gibt so viele schöne Orte, wo man Kaffee trinken kann und je nach Anlass. Leider muss ich da auch ein bisschen relativieren. Ja, aber ich trinke ihn gern eigentlich immer und überall. Aber auf der Straße ist doch eine schöne Antwort, oder?
Und immer ist auch ein gutes Stichwort für die dritte Frage. Wann trinkst du denn den letzten Kaffee am Tag?
Tatsächlich passe ich beim letzten Kaffee des Tages auf, dass er nicht zu spät fällt, weil sonst schlafe ich schlecht. Also ich bin auch gegen Koffein da nicht immun. Also mein Körper ist sicherlich einen höheren Koffeinpegel gewohnt als der von anderen, wobei es Kaffeetrinker gibt, die noch viel mehr trinken, die jetzt nicht beruflich das machen. Aber ich gucke, dass ich nach 16 Uhr Kaffeetrinken aufhöre. Dann heißt es Bier ab 4.
Wunderbar. Also wir sehen schon, Kaffee ist wirklich ein ganz individuelles Thema. Matthias, du hast ja einen Großteil deiner Fähigkeiten wirklich selbst angeeignet. Betreibst inzwischen 3 Cafés in Frankfurt. Du versorgst Gastronomie und Bürokunden mit dem selbstgerösteten Kaffee. Du bietest auch Kurse und Seminare zum Thema Kaffee und Kaffeerösten an. Man könnte also sagen, du bist schon ein Experte auf deinem Gebiet. Erklär uns doch mal in einfachen Worten, wie kommt jetzt eigentlich das Aroma in die Kaffeebohne?
Okay, in einfachen Worten wie Aroma oder sagen wir mal Geschmack, weil wir sagen Geschmack oder auf Englisch Flavor. Das ist das, wonach es schmeckt auf der Zunge, während das Aroma nur in der Nase ist. Aber wie kommt Geschmack in die Kaffeebohne? Es gibt so viele Quellen. Am Anfang fängt es bei der Saat natürlich an. Es gibt verschiedene Kaffeevarietäten, es gibt verschiedene Böden, es gibt Anbauhöhen. Es gibt natürlich auch Länder, die unterschiedlich sind, Klima, Niederschlag. Das sind alles Faktoren, die, sage ich mal, diesen ursprünglichen Kaffee-Flavor beeinflussen und wo sich auch die Spreu vom Weizen trennen kann. Aber es geht danach direkt so weiter. Wie sorgfältig produziere ich dann meine Kaffees? Wie sauber ernte ich die? Wie sortiere ich die nach der Ernte nach? Wie bereite ich sie auf? Einen ganz großen Einfluss auf den Geschmack in der Tasse hat auch die Aufbereitung vom Kaffee. Da gibt es grundsätzlich 2 verschiedene Richtungen. Und es gibt noch ein paar Graustufen davon. Ja, also die jetzt neu sind, für die finde ich immer ganz gut, wenn man den Unterschied zwischen einem gewaschenen Kaffee und einem ungewaschenen Kaffee kennt auf der Zunge. Das macht einen ganz massiven Einfluss darauf, wie der Kaffee schmeckt. Und es ist wunderschön, wenn man das auseinanderhalten kann. Aber es geht weiter. Und ich merke gerade, ich bin überhaupt nicht, gar keine einfache Antwort, weil ich kann dann beim Rösten auch nochmal Einfluss auf den Kaffee nehmen, auch bei der Zubereitung. Also tatsächlich ist jede einzelne Stufe in der Wertschöpfungskette extrem relevant dafür, wie es am Ende schmeckt.
Lass uns doch mal bei dem Thema Rösten bleiben. Das finde ich ganz interessant. Da gibt es ja verschiedene Faktoren, Zeit, Temperatur. Wovon ist das abhängig? Von der Kaffeesorte oder wie ist das?
Also man muss ja sehen, was man beim Rösten macht. Man hat die Kaffeebohne und die Kaffeebohne ist die Saat. Das sind quasi die Kerne von der Frucht. Und die Frucht gibt es für verschiedene Sachen, die abgemacht werden müssen. Die Pulpe, die Mucilage, das ist so eine schleimige Sache. Dann ist so ein Pergamenthäutchen außenrum. Und dann hat man eben einen Kern, der zu 70% circa aus Zellulose besteht, also aus Holz. Und den schmeißt man jetzt in den Röster. Da muss man erstmal drauf kommen, dass man das Stück überhaupt erhitzt. Was beim Rösten passiert, zunächst mal ist, dass erstmal Feuchtigkeit, die da drin ist, verdampft und dann eben verschiedene chemische Prozesse in Gang gesetzt werden. Und das sollte möglichst gleichmäßig erfolgen. Also man sollte jetzt nicht mit so viel Hitze rangehen, ansonsten verbrennt diese Bohne von außen. Und innen bleibt sie roh. Und man sollte möglichst gleichmäßig rösten. Tatsächlich passieren dann verschiedene Bräunungsreaktionen bis hin zu einer Karamellisierung am Ende. Also die charakteristische Farbe vom Kaffee, dieses Braun, das ist karamellisierter Zucker. Man muss darauf achten, dass das möglichst gleichmäßig passiert, dass also der Kern der Bohne und das Äußere ungefähr gleich weit entwickelt sind, damit es eben die Karamellisierung gleichmäßig erfolgt, dass nicht ein Teil zu bitter ist durch Röstaromen, durch aschige Komponenten und der andere eben grün schmeckt. Und grün schmeckt ungefähr, es schmeckt nach Heu, nach Erbse, nach Gemüse. Die Säuren sind dann noch nicht wirklich gut eingearbeitet. Also na, um eben diesen Sweet Spot, davon sprechen wir immer, im wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ist ja wirklich Zucker drin, zu erreichen, muss das gleichmäßig erfolgen und dann auch bei einem gewissen Punkt aufhören. Ansonsten brennt mir eben alles weg. Dann wird es immer dunkler und dann bekomme ich eben diese Röstnoten, Röstaromen, Röstgeschmäcker, aschige Komponenten. Und es ist ganz chemisch. Das ist super, super, super einfach, weil es ist einfach eine Karamellisierung, die findet statt. Danach die nächste Art der Bräunung ist die Pyrolyse. Das ist die Reinigung durch Feuer. Ich liebe diesen Ausdruck.
Dann wird es immer dunkler.
Genau, und das wird dann eben zu Asche. Das schmeckt man natürlich. Da muss man aber wirklich ganz, ganz stark differenzieren, weil viele Leute sind kalibriert auf diesen Röstflavor. Und ich möchte es gar nicht jetzt so primär, also gibt es ja Leute, die sagen, nein, das ist falsch, das darf nicht zu bitter schmecken und so weiter und so fort. Viele Leute trinken gerne einen Kaffee, der ein bisschen bitter ist. Und das ist halt so.
Aber wenn ich richtig informiert bin, habt ihr euch in der Rösterei ja eher so den helleren Röstungen verschrieben, richtig?
Ganz genau. Also wir sind, man hört mich ja auch sprechen über dieses Ursprüngliche. Und ich finde, da muss man immer auch eine Grenze ziehen. Wenn mir jetzt jemand sagt, ich mag diese dunklen Kaffees und so weiter und so fort, ich möchte eben nicht, dass es so viel Säure hat. Das ist was beim Rösten, also je länger man röstet, auch weggeht oder überlagert wird von anderen Stoffen, dann ist das in Ordnung, ja, wenn man dunklere Kaffees mag. Aber alles, was ich geredet habe über Ursprung, über dieses Natural versus gewaschene Kaffees. Ich probiere jetzt einen Kaffee, der kommt zum Beispiel aus Äthiopien und ich schmecke wirklich den Boden und ich schmecke die Varietät und die Arbeit der Farmer ist wirklich toll gewesen. Da kommt man nicht umhin, beim Rösten ein bisschen Gnade zu haben mit dem Kaffee, weil der ganze Ursprungsflavor geht weg, je mehr ich röste. Eine Kohle- oder eine Ascheverbindung ist immer gleich. Ich kann irgendeine organische Masse nehmen, ich verbrenne die und das ist immer dieselbe Art. Das hat für uns jetzt keinen Benefit. Und ich denke auch für viele Kunden, für Leute, die wir damit ansprechen, in diesem Segment, das ist unsere Specialty-Coffee-Linie, das ist der technische Begriff für Specialty-Coffee, dass man eben sagt, hier ist die Ursprungsinformation erschmeckbar in der Tasse. Da sehen wir einen ganz großen Mehrwert von.
Jetzt hast du gerade gesagt, man muss erstmal darauf kommen, diesen Kern der Kaffeekirche in einen Röster zu werfen. Wer hat das eigentlich erfunden? Wer ist denn da zuerst drauf gekommen? Weißt du das? Gibt es da irgendwie eine spannende Anekdote aus der Geschichte des Kaffees zu erzählen?
So Anekdoten sind immer ganz witzig, weil da gibt es bestimmt ganz viele Leute, die lesen da mehr oder diese Legendenbildung und wissen vielleicht noch besser, wo es herkommt. Alles, was ich weiß, ist da auch Hörensagen. Oder vielleicht kann man das auf Wikipedia auch irgendwie nachlesen. Ich meine, es gibt ja die Legende, dass den Kaffee an sich oder diese aufputschende Wirkung von Hirten entdeckt wurde, die gesehen haben, dass ihre Ziegen eben total ausrasten. Das ist aber noch nicht das Rösten. Man munkelt, dass es irgendjemand mal ins Feuer gefallen sein muss und das habe eben diese schönen, typischen Kaffeenoten eben ergeben.
So ein glücklicher Zufall sozusagen.
Ein glücklicher Zufall, aber ganz offen, da würde ich auch einen Appell an die Hörer richten, lest euch das schlau und findet es raus und keine Ahnung, postet es auf Instagram oder keine Ahnung. So ganz genau weiß ich es auch nicht.
Aber sag mal, gibt es eigentlich auch schon alternative Methoden der Aromengewinnung oder wird da irgendwie in die Richtung erforscht oder haben sich vielleicht auch im Laufe der Zeit die Verfahren geändert oder ist das immer noch ganz traditionell das Rösten und das ist so das Nonplusultra?
Also tatsächlich sind wir Leute, die der Tradition so ein bisschen abschwören. Also früher war nicht alles besser. Es ist schon so, dass viel passiert und viel von dem, was wir machen, auch wirklich innovationsgetrieben ist. Das eine betrifft das Rösten, wo wir wirklich ein bisschen besser durch die Digitalisierung alles mitschneiden, auch das kommunizierbar machen mit anderen. Wir teilen unser Wissen und behalten das nicht für uns. Aber was eben auch ganz enorm wichtig ist, dadurch, dass wir sagen, wir kaufen eben tolle Rohkaffees ein und wollen deren Flavor, die Arbeit von den Farmern, von dem, was aus dem Boden kommt, schmeckbar machen, dort passiert wirklich Unglaubliches. Also wir haben wesentliche Fortschritte bei der Aufbereitung der Kaffees zum Beispiel. Und da gibt es auch eine Art neuen Prozess, das heißt Anaerobic Fermentation, also die Fermentation unter Ausschluss von Luft, wo man eben, ähnlich wie man es beim Wein macht, eben ganz, ganz kontrolliert die Fermentation steuert. Man ist da noch relativ am Anfang. Trotzdem kommen da Kaffees bei raus, die einen unglaublichen Flavor haben. Es wird auch ein bisschen gepuncht, muss man sehen. Also ich finde es trotzdem irgendwie ganz spannend. Ich habe jetzt neulich einen Kaffee geschmeckt, der hat nach Ingwer geschmeckt und ein anderer nach Minze. Dass der bei der Fermentation mit Ingwer und Minze in Kontakt war, dachte ich schon wieder, okay, das ist schon wieder ein bisschen so Foul Play. Aber auf der anderen Seite war das doch hochinteressant. Da passiert wirklich einiges. Am Ende muss man sagen, dass die Rohkaffees im Laufe der Jahre oder dieses Jahrzehnts, seit ich da arbeite, wirklich wesentlich transparenter verfügbar sind. Also man hat wirklich wesentlich mehr Informationen und die Rohkaffeequalität wird immer, immer besser. Gleichzeitig können wir besser rösten, wir können besser zubereiten, konstanter zubereiten, reproduzierbarer zubereiten. Und das sind schon Sachen, die eigentlich dazu führen, dass man dass das Ergebnis in der Tasse besser wird und nicht schlechter.
Mhm, ja, was ich mich immer frage, Kaffee ist ja wirklich ein ganz, ganz besonderes Lebensmittel oder Genussmittel, weil es ist eines der wenigen Lebensmittel, was wirklich auf der ganzen Welt getrunken wird und ganz, ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt schmeckt. Einfache Frage, vielleicht eine einfache Frage, vielleicht auch keine einfache Antwort, aber warum schmeckt uns der Kaffee überhaupt?
ich weiß es nicht. Warum? Ich meine, Kaffee schmeckt eher älteren Leuten, vielleicht weil es bitter ist, weil man sich so in so bittere Sachen ein bisschen vorschmeckt, weil Kindern schmeckt Kaffee ja nicht.
Ja, und dieses Schmecken ist ja auch so ein Thema der Aromen herausschmecken. Das kann man ja auch trainieren, ne? Beim Wein, beim Whisky macht man das, da kenne ich das. Ja. Beim Kaffee kann man das ja auch trainieren, ne?
Beim Kaffee kann man das trainieren, auf jeden Fall. Ja, gut, ich meine, gut, warum schmeckt Leuten Kaffee? Ich meine, da gibt's ja immer die Leute, die trinken Kaffee aus funktionalen Aspekten, weil er sie kickt. Kaffee schmeckt vielen Leuten vielleicht auch gar nicht. Das ist wie Rauchen. Viele Leute rauchen, obwohl es ihnen gar nicht schmeckt. Keine Ahnung, wollen das Nikotin. Aber tatsächlich eine hochinteressante Frage, warum schmeckt Kaffee? Ich meine, ich finde Kaffee extrem spannend und ich glaube, das ist auch das, was wir teilen wollen. Wir sehen da schon irgendwie, dass wir dieses ursprünglich herausarbeiten können, wenn ein Kaffee nach Zitrone oder Rhabarber oder nach Johannisbeere schmeckt oder apfelig ist oder vielleicht auch einfach schokoladig-nussig. Also das ist schon was kulinarisch spannend ist, ähnlich wie es beim Whisky und so weiter. Ich glaube, bei Whisky, warum schmeckt Leuten Whisky? Ich meine, wenn man erst einen Whisky trinkt, denkt man mit Full Dive und dann schmeckt man sich da rein und dann entdeckt man ein großes Spektrum an verschiedenen Distillen, an Fässern, an sonst irgendwas und probiert dann, ist dann neugierig. Aber ich glaube, das wird dann sehr philosophisch irgendwann.
Gut, also ich glaube, die Frage können wir dann pauschal dann doch nicht so beantworten. Ich denke, wir können festhalten, Geschmäcker sind bekanntlich sehr verschieden und Kaffeegeschmack ist total individuell. Matthias, wir kommen auch schon langsam zum Schluss. Die Zeit ist schon fast zu Ende. Wir haben, genau wie am Anfang, auch am Ende immer eine Frage, die wir unseren Gästen stellen. Und diese Frage ist, welche Frage ist dir noch nie gestellt worden, die du aber immer schon mal beantworten wolltest?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil sie wurde mir noch nie gestellt. Aber worauf das hinaus will, ist, wo wollen wir mehr gepusht werden oder was bewegt uns oder mich im tiefsten Innern meines Herzens zum Thema Kaffee? Man hört es ja schon raus, das ist einfach Ursprung und die Ursprünglichkeit in die Tasse herzustellen. Und wir würden gerne mehr gefragt werden über Ursprung, mehr herausgefordert werden, tolle Kaffees zu finden, Geschmacksprofile zu finden. Einhergehend natürlich mit einer Zahlungsbereitschaft dafür beim Kunden, die sagen, wir wollen diese krasse Ursprungserfahrung haben und ist es Geld wert. Ähnlich wie beim Wein jetzt zum Beispiel. Es gibt Flaschen Wein, die kosten enorm viel Geld. Ist es das Geld wert? Für einen Allrounder sicherlich nicht, für mich auch nicht. Ich kaufe mir keine Flasche Wein, die 200 Euro kostet. Aber es gibt sicherlich eine Klientel, die dazu bereit ist und es ist ein Riesenmarkt. Und beim Kaffee ist es leider noch gar nicht so angekommen. Deshalb, so ganz allgemein gesprochen, auch wenn es jetzt keine ganz konkrete Frage ist, wir würden gern mehr gepusht werden, wir würden gern mehr herausgefordert werden beim Thema tolle Rohkaffees finden.
Also ich sicher, wir können noch lange weitersprechen. Die Zeit ist leider rum. Vielleicht setzen wir das Gespräch irgendwann nochmal fort. Für heute sage ich vielen Dank, Matthias, für die interessanten Fakten zum Thema Kaffee-Aromen oder wie ich gelernt habe, Kaffee-Flavors und dem Kaffee-Rösten. Wenn ihr noch mehr Informationen möchtet zu der Rösterei Hoppenwort und Ploch in Frankfurt, verlinken wir euch das gerne in den Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast-delonghi.de thelongigroup.com. Ansonsten könnt ihr unseren Podcast natürlich gerne abonnieren, auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen und bewerten. Im nächsten Cappuccino-Dialog sprechen wir dann mit unserem Gast Lisa Keller von der Porzellanmanufaktur Carla zum Thema: Schmeckt Kaffee aus unterschiedlichen Tassen eigentlich anders? Und wenn ihr noch mehr hören wollt von Matthias und dem Thema Mythos Crema oder warum Crema vielleicht gar nicht so toll ist, dann hört unseren Espresso-Shot mit Matthias Hoppenbord. Bis zum nächsten Mal.